ich glaube auch, dass es gut, dass die Arbeit des Bündnisses aufgrund von sagen wir, bekannten anderen und auch aktiven Medien drin ist und darin unterscheidet, dass es eine Kampagnenarbeit ist.
Ja, also die weiteren Ziele sind schon auf jeden Fall eben das Thema Sicherheitsstaat zu thematisieren, auch zu gucken, es gibt ja bundesweit weitere 129a-Verfahren, sich die Konstrukte da anzugucken und einfach auch mal zu entlarven, dass viele Dinge sehr ähnlich sind und dass es nicht jetzt um einen ganz speziellen, besonderen Fall geht, sondern dass eben diese Ermittlungen in anderen Fällen schon, wie es vorhin schon mal hieß, irgendwie beim MG1-Verfahren halt seit 2001 geführt werden und diese Beschuldigten machen ja genau die gleichen Maßnahmen, wie sie jetzt eben halt im Fall von André deutlich geworden sind und eben seit mehreren Jahren, dass eben ihre Wohnung überwacht werden, dass ihre Telefone überwacht werden, ihre Freundinnen abgehört werden, E-Mails und so weiter durchgeguckt werden halt. Und ich denke, das, was ich vorhin schon sagte, ist es ganz wichtig, da nochmal eine längerfristige Debatte draus zu machen.
In einem Beitrag ist die Angst, die Wirkung von Angst schon mal kurz angesprochen worden. Ich hätte Lust, wenn das Interesse ja auch daran besteht, das ein bisschen zu vertiefen, weil ich glaube, dass wir uns noch gar nicht richtig klar machen können, dass es auch vielleicht nie ganz absehbar sein wird, einschätzbar sein wird, welche Wirkung das letztlich hat, wenn kritische Wissenschaftler, die sich eben engagieren, nach meiner Erfahrung sind das ganz wenige, die auch rausgehen, also welche Wirkung das auf Studierende hat, die Einschüchterung, die ist glaube ich ganz, ganz groß. Ich komme zu dieser Einschätzung, weil ich das auf anderen Feldern erlebe, dass einzelne sanktionierte Fälle, wenn man einzelne in die Mangel nimmt, das auf breiter Fläche wirkt. Ich mache mit in der Berliner Kampagne gegen Hartz IV und wir machen gerade eine Umfrage vor den Jobcentern zu Sanktionen. Also sprechen Leute an, ob sie schon Geldkürzungen erfahren haben, weil sie mal zu spät gekommen sind oder einen Eurojob nicht angefangen haben oder eine Maßnahme nicht angefangen haben. Ich will jetzt nicht auf ein anderes Feld, ich ziehe jetzt bewusst eine Parallele, weil das, was wir am häufigsten erlebt haben, also wir haben mit 6 Leuten jetzt an vielen Tagen diese Fragebögen verteilt und wir haben auch Schwierigkeiten, die Leute zu finden, weil insgesamt, also bei der großen Zahl sind es noch nicht so viele, also bundesweit mögen es vielleicht zwischen 3-5% sein von allen AG2-Beziehern. Aber was wir am häufigsten erlebt haben, war die Antwort, ich mache doch alles richtig, ich bin immer pünktlich, ich würde nichts ablehnen, nein, zum Glück noch nicht. Und so geht es in einem fort. Die haben alle die Schere im Kopf und alle funktionieren. Und ich hatte einen ähnlichen Eindruck in der Veranstaltung in der Humboldt-Universität, wo Christina Klemm auch mit Hartmut Häusermann im Podium saß und wo wir das auch nochmal ganz kurz berührt haben, diesen Aspekt, wie wirkt es auf Studierende, wenn jemand aus ihrem Reihen, wenn ein Dozent, der sympathisch ist, der beliebt ist, wenn der inhaftiert wird aufgrund dieser sonderbaren Vorwürfe. Und es geht hier nicht einfach nur um das Schlagwort Gentrifizierung oder Marxist-Leninist oder was weiß ich, oder prekär, sondern es geht um jemanden, der sich obendrein engagiert hat. Und ich glaube eben, dass es wirkt. Und ich hätte Lust, um jetzt wieder auf den Ausgangspunkt zu kommen, ich hätte Lust, das mal zu diskutieren, auch wie das auf uns wirkt. Also auch, weil ich nach den Verhaftungen Ende Juli auch in meinem Umfeld erlebt habe, dass die Leute Angst haben, offen am Telefon zu sprechen, also dass viele mit Bestimmten nicht mehr telefonieren. Also es wirkt und ich glaube, das trifft auch auf ganz viele hier zu. Und die Frage ist eben, wie man damit umgehen kann. Letztlich.
Ja, ich habe jetzt Ideen so einmal. Wäre das vielleicht auch eine Gelegenheit, mal Anna zu Wort kommen zu lassen, die ja, wie ich eben schon gesagt habe, die Erfahrung der Überwachung und die Erfahrung, Aufbau dieses Verfahrens. Zum anderen fing man halt eben einen Weblog zu schreiben. Ich weiß nicht, also ich habe neulich in London jemanden getroffen, der mir erzählt, vor diesem Weblog erzählt hat und en Detail sozusagen da kann man auch Kommentare abgeben, das verfolgt und mir da lange daraus zitiert hat. Also der scheint das intensiv zu lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es zeichnet sich zumindest, was ich, soweit ich das verfolge, auch da eben genau das ab, was Angelika gerade gesagt hat, dass tatsächlich die Kenntnis dessen, was da passiert oder passiert ist, bei vielen eine diffuse Angst noch verstärkt oder auch konkretisiert oder eben eine Angst erzeugt. Das heißt, das Wissen davon, dass diese Dinge passieren, dient dieser Angst und natürlich auch dem Mechanismus, der möglicherweise darauf aus ist, diese Angst auch am Leben zu halten. Anne, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, kurz deine Erfahrungen mit dem Weblog und auch so mit den Reaktionen, auch vielleicht mit dem Thema Angst oder was es bei Leuten anstellt, eben das mitzukriegen und im Detail, was du da öffentlich machst.
Hallo. Angenommen, dass viele von euch den Blog gelesen haben oder die Kommentare, da habe ich jetzt nicht so viel Überraschendes zu berichten. Das hat ja mehrere Aspekte. Also in meinem konkreten Fall blogge ich eben über die Auswirkungen von Überwachung, was das heißt, wenn man sozusagen nicht nur irgendwie ahnt, dass das knapp im Telefon vielleicht, naja, macht man einen Witz oder vielleicht hört jemand mit, sondern ganz genau zu wissen, die sitzen da. Ich nehme das Telefon ab, die sitzen am Telefon, die hören live mit, so funktioniert das, das wird nicht aufgenommen, sondern die sitzen da. Das ist aber natürlich eine sehr besondere Situation, von der, glaube ich, immer noch die allermeisten Leute ausgehen, dass sie das nicht wirklich selber betrifft. Also man verdrängt das ja dann doch auch zu denken, ja, ich bin schon auch irgendwie links, aber also es geht ja hier nicht. Glaube ich, also kenne ich von mir selber auch, bis das angefangen hat, bis ich es sicher schwarz auf weiß hatte, zu wissen, dass das mich betrifft, bin ich immer davon ausgegangen, das betrifft mich nicht, sondern die. Wenn es jetzt um die Angst geht, gibt es eben verschiedene Ebenen. Also einerseits mein Gefühl dabei zu wissen, die sind immer da, die sind jetzt auch hier, also das ist jetzt nicht nur einfach zu denken, vielleicht sind sie da, sondern ich bin ganz sicher, sie sind da. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich will auch gar nicht gucken, aber sie sind da, wissen wir, sicher. Das ist schon anders, als es einfach nur anzunehmen. Das macht ein völlig anderes Lebensgefühl. Da gibt es, glaube ich, psychologische Studien drüber, die kenne ich jetzt gar nicht. Ich selber würde von mir immer noch sagen, ich lebe weitestgehend so weiter wie bisher. Ich fühle mich jetzt nicht großartig anders, aber natürlich ist das was völlig anderes zu wissen, die ganze Zeit, du wirst durch die Lupe betrachtet. Nein, was du tust, ich weiß nicht genau, ob wir was unterm Bett haben, ich weiß nicht, ob sie im Badezimmer sind oder unter dem Sofa oder ob sie vielleicht gar nicht da sind. Ich weiß, dass sie eine Videokamera vor dem Haus haben, dass wir eine hinter dem Haus hatten, dass sie mitkommen, wenn wir unterwegs sind. Jetzt gerade habe ich wieder die Schere im Kopf, weil ich denke, naja, ich kann ja nicht wir sagen, sondern es geht ja nicht um mich, es geht um André. Vielleicht sind sie gar nicht bei mir, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sage wir, dann denken sie ja vielleicht, ich könnte denken, es betreffe mich. Dabei ist das aber ja nicht so, sondern es betrifft ja nicht mich, sondern ihn. Ich bin ja nur die Freundin. Und wenn sie das jetzt hören, dann verstehen sie das vielleicht falsch, weil das kann ich in den Akten sehen, die verstehen alles falsch. und das ist sozusagen witzig, wenn man das erzählt, aber das ist überhaupt nicht witzig, wenn man das im Kopf hat. Und immer denkt, oh Gott, jetzt habe ich das am Telefon meiner Mutter gesagt. Meine Mutter versteht das sowieso alles auch falsch. Die stellt dann vielleicht noch eine Frage, die ich überhaupt am Telefon nicht hören will, obwohl meine Mutter jetzt nicht irgendwie Grund hat, irgendwas zu sagen, was man am Telefon nicht sagen kann, aber ich weiß genau, wie das in den Akten interpretiert wird, weil das steht da drin. Und das läuft permanent ab in einer Tour. Und das verändert natürlich auch Verhalten. Das ganz alltäglich. Es steht in den Akten, dass sie bei André festgestellt haben, bei einem dieser angeblichen zwei Treffen mit einem von den anderen dreien, sollen die sich konspirativ verhalten haben und eventuell sich umgeguckt haben, als sie langgelaufen sind. Bei mir ist das so, ich bin relativ neugierig. Wenn ich auf der Straße langlaufe, dann drehe ich mich um, weil irgendwer vorbeikommt. Oder ich schnüre mir die Schuhe und gucke hoch, weil es kommt jemand auf dem Fahrrad vorbei. Und in dem Moment, wo ich das jetzt tue, denke ich, sie stellen jetzt fest, sie guckt. Und wenn sie guckt, dann heißt das doch, dass sie irgendwas an... Also ich könnte da jetzt ewig lange drüber reden, aber ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, was ich meine. Das ist eine sehr spezielle Sorte Sache. Die Reaktionen auf meinen Blog und die Angst, die da sichtbar werden, die ist ein bisschen eine andere. Einerseits fand ich sehr speziell zu sehen, dass Leute unglaublich entsetzt sind darüber, dass sowas hier in diesem, unserem Land, Demokratie, nicht Korea, nicht China, nicht Osten, sondern ne, hier, Demokratie tatsächlich heute stattfindet. Das fand ich wiederum als Winke auch überraschend, weil ich eigentlich schon lange mit dem Bewusstsein lebe, naja, das kommt schon mal vor. Vielen Leuten ist das überhaupt nicht so bewusst, sondern sie denken, also das ist zu sehen, sehr viele denken, das kann überhaupt nicht sein. Und da schimmert auch eine Angst durch, und das wiederum haben dann welche auch, fand ich durchaus sozusagen einen kleinen mutigen Schritt dann auch wieder aufgeschrieben. Wenn ich da jetzt einen Kommentar unter diesen Blog setze, dann wird ja meine IP-Nummer auch gespeichert, dann bin ich ja auch gleich dran. Das ist so ein bisschen sowas Ähnliches, wie dieser eine Student in dem Film auch gesagt hat, naja, wenn ich das unterschreibe, dann bin ich ja auch im Fokus des FBI und kann vielleicht nicht mehr ungehindert fliegen und so weiter. Was heißt das denn dann? Und das ist mit dem Blog eben genauso auch passiert. Also Leute, die dann in anderen Blogs wieder kommentieren, wenn ich den nur angucke, wird das gespeichert. Wenn ich da was drunter schreibe, wird das gespeichert. Was macht das denn dann? Was heißt das denn? Da habe ich Angst vor. Das haben schon viele Leute gesagt. Und das fand ich einen kleinen mutigen Schritt, wie gesagt, so ähnlich wie ich auch lange darüber nachgedacht habe, ob ich den Mut aufbringe, diesen Blog zu schreiben und eben nicht einfach nur zu Hause da zu sitzen und zu hoffen, dass es wieder aufhört, sondern zu sagen, ich mache das nicht so nicht mit, so, also zumindest nicht ganz alleine. Ich finde, das sollte durchaus öffentlich werden, was hier passiert. Und ja, die Angst kann man schon sehr deutlich sehen. Und ich kann nur empfehlen, sie nicht runterzuschlucken.
Noch kurze Frage, ich meine, ich entlarve mich jetzt als vollkommen Idiotin. Könntest du für die Adress von deinem Blog nochmal sagen?
Ich mache mich, kann sie, also ich meine, ihr werdet jetzt alle keinen Stift dabei haben, ich kann sie auch gleich wieder aufschreiben. Die ist, der Blog heißt Analyst, das schreibt sich analyst.noblogs, noblogs.org.
Ich wollte die nochmal auf eine die Frage, also du hast ja gesagt, dass diese Szene erwähnt, an die ich auch eben denken musste, wo, also ganz, wo man in der kleinen Szene sieht, wie die Entsolidarisierung sozusagen passiert. Also wie jemand, der zwar Sympathie hat, also er sagt, I like him, aber es geht sofort die Maschine los, also die das rattert und die Konsequenzen, die das haben könnte, also ich unterschreibe nicht, weil ich mich persönlich nicht kompromittieren will. Und damit ist sozusagen Solidarisierung passiert, beziehungsweise der vielleicht vorhandene Impuls, sich zu solidarisieren, ist damit abgewürgt. Und der ist abgewürgt, weil man ein bestimmtes Wissen, bestimmte Informationen hat, eine bestimmte Vorstellung davon, wie das FBI in dem Fall funktioniert und damit zusammenhängende Angst. Die Szene, die du beschrieben hast, Angelika, bei der Befragung vor den Jobcentern, da würde ich sagen, da ist es so, da wird also ihr als kritische Frager werdet quasi auch als eine Autorität, als irgendwie ein Affront oder eine Bedrohung. Also wenn, du hast ja beschrieben, dass jemand sagt, euch dann gesagt hat, ich mache nichts falsch, ich mache alles korrekt. Da wird sozusagen die Kritik schon oder die kritische Nachfrage oder sozusagen das Angebot, sich selber auch in so eine Kritik dann einzulinken, wird als eine Bedrohung empfunden oder als ein Angriff. Und ich habe das in einem größeren Kontext, und ich wollte dich fragen, ob du das, ich meine, du hast ja sicher, also ich könnte mir vorstellen, dass es zu deinem Arbeitsbereich gehört, dass auf einer größeren Ebene was passiert, wenn Künstler, Wissenschaftler, Leute, die in Bereichen arbeiten, die gerne als privilegiert betrachtet werden, wenn die jetzt kriminalisiert werden, dann kommt ja so ein diffuser Diskurs, also den kann man ja auch lesen zwischen den Zeilen, oder auch sehr explizit, dass die ihre Freiheit missbrauchen. Und ich stelle mir vor, dass, weil ich glaube, dass es mittlerweile so weit geht bei vielen, sehr vielen Leuten, bei zunehmend vielen Leuten, dass allein schon die Kritik, also allein schon, dass man weiß, jemand ist kritisch tätig und kritisiert irgendwo sehr auf einer einigermaßen radikalen oder fundamentalen Art, die die Basis dessen, auf dem hier alles irgendwie noch so mehr schlecht als recht irgendwie steht. Das, also auch die Vorstellung ist ja nicht, dass es uns hier allen golden geht. Die meisten Leute erleben ja in ihrem Alltag, dass es, also würden ja wahrscheinlich von sich sofort sagen, es geht mir, es geht uns, das ist nicht so alles so toll. Und trotzdem wird, glaube ich, Kritik an diesen Umständen als eine zusätzliche Bedrohung wahrgenommen und man versucht sich davon abzugrenzen, beziehungsweise man ist dafür, dass diese Kritik an dem System zum Verstummen gebracht wird, weil dieses System, auch wenn es sozusagen seine Bruchstellen zeigt, ist quasi noch der rettende Anker, also das Einzige ist, was einem irgendwie noch, was uns jetzt irgendwie noch geblieben ist. Also das heißt, so eine sehr, auf so einer sehr großen Ebene, diese Angst da auf das System stützend funktioniert und auch eingesetzt wird. Würdest du, ist es irgendwie auch schon wieder viel zu weit gedacht? Oder wie würdest du das sehen?
Ja, also ich würde grundsätzlich schon sagen, dass gesellschaftliche Verunsicherung, dass Angst einen gewissen Integrationseffekt hat. Ich weiß nicht, ob man das so ohne weiteres auf diese politische Kritik übertragen kann. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass eine politische Kritik jetzt wegen der gesellschaftlichen Verunsicherung als Angriff auf einen, also dass der einzelne Mensch den als Angriff auf sich selbst wahrnimmt oder das deswegen brisanter findet. Aber ich glaube, dass die allgemeine Verunsicherung, also vor allem so eine soziale Verunsicherung, Prekarisierung, gepaart mit Kriminalitätsfolgen, Angst vor Terrorismus, schon einen Integrationsfaktor hat und dazu führt, dass man sich eher von anderen abgrenzt. Ja? Also, dass es nicht mehr darum geht, nur wir leben hier in einer Gesellschaft und wir integrieren alle, sondern dass es eher so einen Abgrenzung, Ausgrenzungsfaktor gibt, der sich aber keineswegs nur auf politischen Widerstand oder so begrenzt, sondern eigentlich allgemeingültig ist, was Kriminalität, was abweichendes Verhalten anbetrifft. Und ich glaube auch, das habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, dass Politik sich in einem gewissen Maße der Themen Kriminalität und vielleicht auch Terrorismus bedient, um so eine gesellschaftliche Verunsicherung aufzugreifen und zu kanalisieren und eben auf diese Themen zu lenken und so, dass sich die Mehrheit, die sozial verunsichert, die gesellschaftlich verunsichert ist, trotzdem der eigenen Inklusion sicher sein kann, indem sie sich eben gegen andere abgrenzt.
Du hattest eine Frage, ich weiß nicht, ob die jetzt die noch stellen wird, ich habe es noch nicht vergessen.
Doch, also einmal auch noch ein Kommentar vielleicht.
Danke. Vielleicht ein kleiner Kommentar zu dem, was jetzt gerade gesagt wurde, aber auch nur, weil jetzt schon dreimal nochmal die Gefahr betont wurde, tatsächlich sich einschüchtern zu lassen. Ich denke, man sieht ja auch in der Veranstaltung hier, dass es tatsächlich auch so ein Jetzt erst recht geben kann. Und das ist auch was Tolles, also dass da auch eine Chance drin liegt zumindest. Natürlich, damit will ich das nicht gegeneinander ausspielen, aber gerade bei solchen Fällen, wo man dann eben auch, du hast es gesagt, vorgeführt bekommt und wirklich auch nachvollziehbar vorgeführt bekommt, dass da was so richtig falsch läuft, kann man das auch so wenden. Und auch bei dem Blog, den ich auch kenne, glaube ich, das ist eine Chance, vielleicht so ein Jetzt erst recht Gefühl zu erzeugen. Wenn genügend Leute, ich fand die Szene, die im Film gezeigt wurde, dann, was das angeht, auch nicht so ganz plausibel. Es hat halt mehrere Ebenen, es ist nicht so ganz einfach. Also je mehr Leute dann mitmachen, umso absurder wird der Versuch, das alles zu überwachen und zu verfolgen. Und da sollte man auf jeden Fall auch eine Chance und einen Hebel sehen. Andere war eine Frage von mir, auch wo ich weiß, dass es vielleicht eine gefährliche Frage ist, weil man sich damit auch in falscher Sicherheit liegt, aber inwieweit nach eurer Einschätzung, die damit konkret zu tun hatten, auch eine Gerichtsbarkeit jetzt bislang versagt hat. Da waren ja offenbar auch schon einige Untersuchungsrichter daran beteiligt. Wenn gesagt wird, die Ermittlungsbehörden arbeiten jetzt alle zusammen und das vermischt sich alles, hat auch eine Eigendynamik, weil die ihre eigenen Jobs rechtfertigen wollen, das sehe ich. Justiz sollte unabhängig sein, hat aber offenbar bislang auch schon da nicht so richtig zugegriffen.
Konkretisierung der Frage haben?
Inwiefern die versagt haben?
Ich weiß nicht, wie viele Untersuchungsrichter da jetzt schon gesagt haben, ja, ermittelt mal weiter.
Einer. Also es ist so, dass 129R-Verfahren wird von der Bundesanwaltschaft geführt als Staatsanwaltschaft. Und wenn man bei der Bundesanwaltschaft ist, dann ist man auch direkt beim BGH, also beim höchsten Richter. Da gibt es keine Überprüfung. Und da gibt es einen für Linksterrorismus zuständigen Ermittlungsrichter. Und der hat diese ganzen Entscheidungen immer gefällt. Und jetzt hat der BGH, der Senat des BGHs, eben jetzt korrigiert der bestimmte Entscheidungen und hat dem Ermittlungsrichter jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, also so geht es eben nicht. So, aber also tatsächlich hat ein Richter all diese Entscheidungen bisher getroffen. Ich würde auch gerne nochmal zu der Angst was sagen, was du auch gerade gesagt hast, natürlich macht das unglaubliche Angst. So. Und ich kann es, also ich habe ja das Glück, dass ich damit professionell was zu tun habe. Also ich sehe diese Akten teilweise, dann die 129a-Akten, lese die durch. Die sind tatsächlich manchmal auch so absurd, dass sie schon wieder richtig lustig werden. Also dass man dann da Sachen sieht, die man also jetzt als Außenstehende, das, also da muss man tatsächlich manchmal lachen, weil man denkt, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also was sie hier tatsächlich konstruieren. Dass aber die Personen, die davon betroffen sind, natürlich eingeschüchtert werden. Und dass es sehr große Angst macht, sehr verunsichert und dass es auch alle außenrum sehr verunsichert. Ich möchte aber, und das hat mir an dem Film auch sehr gut gefallen, auch das sagen, was du gesagt hast, also dass ja auch dort der Betroffene ja auch noch lachen kann darüber und sehr, ja auch sehr mutig damit umgeht, indem er das so öffentlich macht und indem er das thematisiert. Und ich finde auch hier, also dass Anne diesen Blog macht oder wie André damit umgeht oder die anderen Beschuldigten eben das sehr, sehr öffentlich machen, dass das der einzig richtige Schritt ist, so dass man sich eben nicht einschüchtern lassen darf. Und dass man auch Personen, die sagen müssen, also ich kann ja jetzt gar nicht mehr mit ihm telefonieren, dann muss man sagen, ja, musst du dich auch entscheiden, also wo du stehst. Und man muss eben dann auch sagen, also dass möglichst viele Personen eben solidarisch sein sollen und dann geht es auch sehr viel weniger auf diese Rechnung. Und nach dem 9.5., das hast du ja vorhin auch gesagt, dass das hat zu einer Mobilisierung nach Rostock geführt, nicht zu dem Gegenteil. So. Und auch hier, denke ich, ist im Moment eher, dass man sagen muss, es interessiert wieder ganz viele Menschen, was denn der 129a ist und die Repressionen, die es hier in diesem Staat gibt. Und man muss es positiv wenden. Also ich denke, es hat jetzt keinen Sinn, darüber die ganze Zeit zu lamentieren, wie sehr es verunsichert. Das tut es, das muss man auch sehr ernst nehmen, man muss auch die Betroffenen sehr ernst nehmen, aber sie müssen eben, oder das, ich denke, das ist der beste Weg, damit öffentlich zu werden. Und das geschieht glücklicherweise in diesem Fall.
Ja, vielleicht nochmal zu einer Frage ein bisschen allgemeiner. Also wir haben ja eine relativ besondere Situation am BGH. Normalerweise werden solche Entscheidungen über Telefonüberwachung natürlich hier in Berlin am Amtsgericht getroffen, wenn es um Berlin geht. Und es gibt dazu auch Untersuchungen, die zeigen, dass diese richterliche Kontrolle nicht besonders effektiv ist. Das liegt nicht daran, dass die Richter alles machen, was die Staatsanwälte wollen, aber das liegt zum Beispiel daran, dass sie jeden Tag Dutzende von solchen Entscheidungen vorgelegt bekommen und Treffen bekommen, eine Akte vorgelegt, gucken sich die ein paar Minuten an und die fällen diese Entscheidung anhand eines relativ klar vorgefertigten Rasters. Die sind in ihren Informationen total abhängig von dem, was Staatsanwaltschaft und Polizei ihnen präsentieren. Also selbst wenn da der Wille da ist, das unabhängig zu machen und das ernsthaft zu prüfen, scheitert es oft einfach an den Möglichkeiten, an den zeitlichen Möglichkeiten, an den personellen Möglichkeiten. Und das führt halt dazu, dass wir sehr, sehr viele zustimmende Entscheidungen haben, was diesen Richtervorbehalt angeht und dass der eben deswegen nicht besonders effektiv ist als Kontrollinstrument von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Letzten Teil wurde das schon beantwortet. Ich würde jetzt noch gerne auch nochmal konkret in die Richtung was tun gehen. Also jenseits von Solidarisierung und Mobilisierung, also vielleicht noch ein bisschen konkreter, auch zum Beispiel also zu dir, Tobias, also was können wir jetzt eigentlich konkret machen, damit nicht all diese Gesetze durchgewunken werden und vielleicht auch zu dir nochmal, Anne, ja, was wünschst du dir noch von uns hier oder auch noch von größeren Mobilisierungs- und Solidaritätsgruppen? Ja, würde ich von euch gerne noch was
was in die Richtung.
Tobias, hast du da noch? Keine Frage, nur dich.
Ja, Tobias. Ja gut, also was das konkrete Verfahren angeht, kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil ich finde, dass es ein gutes Beispiel dafür ist, wie man zusammenkommen kann und in die Offensive gehen kann, sozusagen sagen kann, ey, was fällt euch eigentlich ein und was macht ihr denn da? Und darüber auch zu thematisieren, was hier eigentlich gerade für eine grundlegende Entwicklung stattfindet, finde ich eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit so einer Situation und auch mit der eigenen Angst umgehen kann. Wenn ich das jetzt mal von den Verfahren abstrahiere und versuche, so ein bisschen allgemeiner zu beantworten, würde ich sagen, dass es nicht besonders viel Sinn macht, gegen einzelne Entwicklungen, gegen einzelne neue Gesetze anzurennen. Also das ist natürlich wichtig, sowas in der Öffentlichkeit zu thematisieren, sowas in die öffentliche Auseinandersetzung zu heben, aber wir haben im Moment im Wochen- und Monatstakt Gesetzesverschärfungen in den letzten Jahren schon gehabt. Der Widerstand dagegen hat sich ein bisschen totgelaufen. Ich glaube, wir müssen mal einen Schritt zurückgehen und uns angucken, was sind tatsächlich die Bedingungen, was ist der Rahmen, in dem diese ganzen Verschärfungen stattfinden und da überlegen anzusetzen. Sich zum Beispiel zu überlegen, was ist es für eine Verunsicherung, was ist es für eine Angst in der Bevölkerung, auf der so eine Maßnahmen stattfinden, was entsteht da eigentlich für ein Bild von Bedrohung, ja, sei es Terrorismus, sei es Kriminalität, sei es Migration. Und sowas angehen, das hinterfragen, das thematisieren, das dekonstruieren, halte ich mittel- bis langfristig gesehen für den nachhaltigeren Ansatz.